Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Wir sind im letzten Kapitel, sein Verrat an Deutschland, der zweite Teil. Man mag darüber streiten können, ob Hitler sich schon in der Ardennenoffensive unausgesprochen manifestierte. Klare und unwiderlegbare Form jedenfalls gewann er in den Führerbefehlen vom 18. und 19. März 1945, mit denen Hitler Deutschland zum Volkstod verurteilte. Zu dieser Zeit standen die Russen an der Oder und die Amerikaner waren über den Rhein. An ein Halten war nicht mehr zu denken. Die Begegnung der westlichen und östlichen Alliierten in der Mitte Deutschlands nur noch eine Frage von Wochen. Sehr verschieden aber war das Verhalten der Bevölkerung in den östlichen und westlichen Kampf- und Rückzugsgebieten. Im Osten floh sie in Massen, im Westen blieb sie, wo sie war, hängte Tischtücher und Bettlaken als Zeichen der Übergabe aus den Fenstern und beschwor oft die deutschen Offiziere, ihr Dorf oder ihre Stadt nicht mehr zu verteidigen und sie so vor Zerstörung in letzter Stunde zu bewahren. Auf diese Einstellung der Bevölkerung im Westen gab Hitler in dem ersten der beiden Führerbefehle, dem vom 18. März, seine Antwort. Er befahl, die westdeutschen Invasionsgebiete wörtlich sofort hinter dem Hauptkampffeld beginnend von sämtlichen Bewohnern zu räumen. Zitat Ende. Der Befehl wurde in der Lagebesprechung dieses Tages abgefasst und ungewohnterweise erhob sich Widerspruch dagegen. Albert Speer, Hitlers früherer Architekt und damaliger Rüstungsminister, heute der letzte überlebende Zeuge der letzten Phase Hitlers, berichtet darüber wie folgt. Zitat. Einer der anwesenden Generale redete auf Hitler ein, es sei unmöglich, die Evakuierung von Hunderttausenden durchzuführen. Züge stünden doch gar nicht mehr zur Verfügung. Der Verkehr sei längst vollständig zusammengebrochen. Hitler blieb ungerührt. Dann sollen sie zu Fuß marschieren, erwiderte er. Auch das sei nicht zu organisieren, warf der General ein. Dazu sei Verpflegung notwendig, der Menschenstrom müsse durch wenig besiedelte Gebiete geleitet werden. Auch hätten die Menschen nicht das notwendige Schuhwerk. Er kam nicht zu Ende. Unbeeindruckt wandte sich Hitler ab. Zitat Ende. Kam schon der Befehl, sämtliche Einwohner des deutschen Westens unverpflegt auf einen Marsch ohne Ziel zu setzen, den man nur einen Todesmarsch nennen konnte, einem versuchten Massenmord gleich, begangen diesmal an Deutschen, so machte der zweite Führerbefehl vom 19. März, der sogenannte Nero-Befehl, die Absicht vollends deutlich, den Deutschen, und zwar nunmehr allen Deutschen, jede Überlebensmöglichkeit zu nehmen. Sein entscheidender Absatz lautet, Zitat, alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören. Zitat Ende. Und zur Erläuterung erklärte Hitler dem protestierenden Speer nach dessen Zeugnis in eisigem Ton, Zitat, wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen. Und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschließlich die Zukunft. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Zitat Ende. Man ist an den Ausspruch erinnert, den Hitler schon am 27. November 1941 getan hatte, als die Möglichkeit des Scheiterns zum ersten Mal aufgetaucht war und den wir schon einmal zitiert haben. Rufen wir ihn uns ins Gedächtnis zurück. Hitler hatte damals gesagt, Zitat, ich bin auch hier eiskalt. Wenn das deutsche Volk einmal nicht mehr stark und opferbereit genug ist, sein Blut für seine Existenz einzusetzen, so soll es vergehen und von einer anderen, stärkeren Macht vernichtet werden. Ich werde dem deutschen Volk keine Träne nachweinen. Zitat Ende. Jetzt war es soweit und jetzt machte er ernst damit. Die beiden Befehle Hitlers vom 18. und 19. März 1945 sind nicht mehr vollständig durchgeführt worden. Sonst wäre ja von den Deutschen, wie Goebbels 2 Jahre vorher von den Juden gemeint hatte, wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Speer tat sein Bestes, die Ausführung des Zerstörungsbefehls zu sabotieren. Es gab auch andere NS-Funktionäre, die vor dem Äußersten zurückschreckten. Oft widersetzten sich auch die unmittelbar Betroffenen mit mehr oder weniger Erfolg der Zerstörung ihrer Existenzgrundlage. Und schließlich sorgte das schnelle, nur noch selten durch ernstlichen Widerstand aufgehaltene Vorrücken der Alliierten dafür, dass den Deutschen die ganze Schwere des Schicksals, das ihnen Hitler zugedacht hatte, erspart blieb. Man darf sich aber die Dinge auch nicht so vorstellen, als ob Hitlers letzte Befehle vollständig in den Wind gesprochen gewesen wären und gar keine realen Auswirkungen mehr gehabt hätten. Teile Deutschlands waren Mitte März 45 noch unbesetzt. Dort war ein Führerbefehl noch oberstes Gesetz und immer noch gab es unter den Partei- und SS-Funktionären auch Fanatiker, die wie ihr Führer dachten und fühlten. Sie wetteiferten jetzt 6 Wochen lang mit den feindlichen Luftwaffen und der feindlichen Artillerie um die endgültige Zerstörung Deutschlands. Und es gibt viele Berichte, die erkennen lassen, dass die Bevölkerung der meisten deutschen Städte und Landstriche in den letzten Kriegswochen zwischen zwei Feuer geriet und die eigenen Zerstörungskommandos und SS-Patrouillen mehr zu fürchten lernte als den Feind. Tatsächlich war der Vorsatz Hitlers, den sie ausführten, grausamer als der feindliche. Die feindlichen Armeen, jedenfalls die westlichen, waren ja nicht darauf aus, wörtlich die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, zu zerstören. Zitat Ende. Die Folge war denn auch, dass die feindliche Besetzung, die nun rasch vor sich ging, jedenfalls im Westen ganz überwiegend als Erlösung begrüßt wurde und dass die Amerikaner, Briten und Franzosen, die erwartet hatten, ein Volk von Nationalsozialisten vorzufinden, stattdessen auf ein gründlich desillusioniertes Volk stießen, das nichts mehr mit Hitler zu schaffen haben wollte. Sie hielten das damals oft für servile Verstellung. Das war es aber in den wenigsten Fällen. Die Menschen fühlten sich wirklich von ihrem Führer verraten und mit Recht. Die Umerziehung, die die Alliierten sich vorgenommen hatten, hatte in seinen letzten Wochen Hitler auf drastische Weise selbst vollzogen. Den Deutschen war es in diesen Wochen gegangen wie einer Frau, deren Liebhaber sich plötzlich als ihr Mörder entpuppt und die schreiend die Hausbewohner zu Hilfe ruft gegen den Mann, mit dem sie sich eingelassen hat. Machen wir uns den Sachverhalt ganz klar. Es ging Hitler bei den Vernichtungsbefehlen vom 18. und 19. März 45 nicht mehr um einen heroischen Endkampf wie noch im Herbst 44. Zu einem heroischen Endkampf konnte es nicht dienen, die Deutschen zu Hunderttausenden auf einen Todestreck ins Landesinnere zu schicken und dort gleichfalls alles, was sie für primitivstes Weiterleben brauchten, zerstören zu lassen. Vielmehr konnte der Zweck dieser letzten, nunmehr gegen Deutschland gerichteten Massenmordaktion Hitlers nur der sein, die Deutschen dafür zu bestrafen, dass sie sich für einen heroischen Endkampf nicht mehr willig genug hingeben, also der ihnen von Hitler bestimmten Rolle entzogen hatten. Das war in Hitlers Augen ein todeswürdiges Verbrechen, war es schon immer gewesen. Ein Volk, das die ihm zudiktierte Rolle nicht annahm, musste sterben. So hatte Hitler schon immer gedacht, und insoweit stellt Hitlers mörderische Wendung gegen Deutschland am Ende des Krieges eine merkwürdige Parallele dar zu seiner mörderischen Wendung gegen Polen an seinem Anfang. Die Polen waren ja von Hitler ursprünglich keineswegs wie die Juden und Russen zu massenhafter Ermordung vorgesehen gewesen. Die Rolle, die er ihnen zugedacht hatte, war vielmehr eine ähnliche gewesen wie die der Rumänen, die Rolle eines untergeordneten Verbündeten und Hilfsvolks in dem immer geplanten Eroberungskrieg gegen Russland. Ihre Verweigerung dieser Rolle war der tatsächliche Grund des Hitlerschen Krieges gegen Polen gewesen, nicht etwa Danzig, das ja schon seit Jahren mit vollem polnischem Einverständnis von einem nationalsozialistischen Senat ganz nach Hitlers Wünschen regiert worden war. Danzig war nur ein Vorwand. Das Interessante ist nun aber, dass Hitler den Krieg gegen Polen, nachdem er ihn militärisch gewonnen hatte, keineswegs dazu benutzte, sein ursprüngliches Ziel zu verwirklichen, also den Polen das von ihnen verweigerte Bündnisverhältnis aufzunötigen, was politisch konsequent und nach Lage der Dinge wahrscheinlich kein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, sondern dass er jetzt Polen zum Gegenstand einer sinnlosen, wütenden, 5-jährigen Straf- und Racheorgie machte, in der sich sein Vernichtungstrieb unter Ausschaltung seiner politischen Vernunft zum ersten Mal austobte. In Hitler lebte eben neben dem hochbegabten Politiker, der er war, immer auch ein Massenmörder. Und wenn er seinen Mordtrieb auch ursprünglich nur die Juden und Russen als Opfer ausersehen hatte, wo sein Wille durchkreuzt wurde, gewann der Mordtrieb über das politische Kalkül die Oberhand. So am Anfang des Krieges in Polen und so am Ende des Krieges in Deutschland. Den Deutschen hatte Hitler freilich eine weit größere Rolle zugemessen gehabt als seiner Zeit in Polen. Erst die eines welterobernden Herrenvolkes, dann wenigstens die eines der ganzen Welt widerstehenden Herrenvolks. Aber auch die Deutschen hatten zum Schluss nicht mehr gespurt, gleichgültig ob aus Schwäche oder aus sträflicher Widersetzlichkeit. Und so fielen auch sie schließlich unter Hitlers Todesurteil. Sie sollten vergehen und vernichtet werden, um ihn noch einmal zu zitieren. Hitlers Verhältnis zu Deutschland hatte von Anfang an Seltsamkeiten aufgewiesen. Einige englische Historiker haben im Krieg zu beweisen versucht, dass Hitler das sozusagen vorbestimmte Produkt der ganzen deutschen Geschichte gewesen sei, dass von Luther über Friedrich den Großen und Bismarck eine gerade Linie auf Hitler zulaufe. Das Gegenteil ist richtig. Hitler steht in keiner deutschen Tradition, am wenigsten in der protestantisch-preußischen, die, Friedrich und Bismarck nicht ausgenommen, eine Tradition nüchtern selbstlosen Dienstes am Staatswohl gewesen ist. Nüchtern selbstloser Dienst am Staatswohl aber ist das Letzte, was man Hitler, auch dem erfolgreichen Hitler der Vorkriegsjahre, zubilligen kann. Deutsche Staatlichkeit, nicht nur in ihrem rechtsstaatlichen, auch in ihrem ordnungsstaatlichen Aspekt, hatte er von Anfang an der beabsichtigten Totalmobilisierung der Volkskräfte und nicht zu vergessen der eigenen Unabsetzbarkeit und Unersetzlichkeit aufgeopfert. Das haben wir bereits in den früheren Kapiteln dargelegt. Nüchternheit hatte er planmäßig durch Massenrausch ersetzt. Man kann sagen, dass er 6 Jahre sich selbst den Deutschen wie eine Droge verabreicht hatte, die er ihnen dann allerdings im Kriege plötzlich entzog. Und was die Selbstlosigkeit betrifft, so ist Hitler wohl das extreme Beispiel eines Politikers, der sein persönliches Sendungsbewusstsein über alles stellte und Politik nach den Maßstäben seiner persönlichen Biografie machte. Wir brauchen das alles nicht mehr ausführlich zu wiederholen. Wenn wir uns der Darstellung seiner politischen Weltanschauung erinnern, fällt uns auch wieder auf, dass er überhaupt nicht in Staaten dachte, sondern in Völkern und Rassen, was nebenbei das Rohe seiner politischen Operation erklärt und zugleich seine Unfähigkeit, militärische Siege in politische Erfolge umzusetzen. Die politische Zivilisation Europas, selbstverständlich auch Deutschlands, hatte ja seit dem Ende der Völkerwanderung darauf beruht, Kriege und Kriegsfolgen innerhalb des Staatengefüges zu halten und Völker und Rassen unangetastet zu lassen. Hitler war kein Staatsmann und schon damit fällt er aus der deutschen Geschichte heraus. Man kann ihn aber auch nicht eigentlich einen Volksmann nennen, wie etwa Luther, mit dem er nur das eine gemein hat, dass er in der deutschen Geschichte ein Unikum ist, ohne Vorläufer und Nachfolger. Aber während Luther in vielen Zügen den deutschen Nationalcharakter geradezu personifiziert, passt Hitlers Persönlichkeit ungefähr so, wie seine Parteitagsbauten nach Nürnberg passten, also wie die Faust aufs Auge. Die Deutschen haben übrigens auch in der Zeit ihrer größten Führergläubigkeit dafür einen gewissen Sinn bewahrt. In ihre Bewunderung war immer auch ein Zug Verwunderung gemischt, Verwunderung darüber, dass gerade ihnen so etwas Unerwartetes, so Fremdartiges wie Hitler beschert war. Hitler war für sie ein Wunder, ein Gottgesandter, was, prosaischer ausgedrückt, immer auch bedeutet, ein unerklärlich von außen hereingeschneiter. Und von außen bedeutet in diesem Fall nicht nur aus Österreich. Hitler kam für die Deutschen immer von weit her, erst eine Weile vom Himmel hoch, nachher dann, dass Gott erbarm, aus den tiefsten Schlünden der Hölle. Liebte er die Deutschen? Er hatte sich Deutschland ausgesucht, ohne es zu kennen. Und eigentlich kennengelernt hatte er es nie. Die Deutschen waren sein erwähltes Volk, weil sein eingeborener Machtinstinkt wie eine Magnetnadel auf sie hindeutete, als auf das zu seiner Zeit größte Machtpotenzial Europas, was sie ja waren. Und nur als Machtinstrument haben sie ihn je wirklich interessiert. Er hatte großen Ehrgeiz für Deutschland und darin traf er sich mit den Deutschen seiner Generation. Die Deutschen waren damals ein ehrgeiziges Volk, ehrgeizig und zugleich politisch ratlos. Beides zusammen gab Hitler seine Chance. Aber der deutsche Ehrgeiz und Hitlers Ehrgeiz für Deutschland waren nicht deckungsgleich. Welcher Deutsche wollte je in Russland siedeln? Und Hitler fehlte das Ohr für feinere Unterschiede. Einmal an der Macht hörte er jedenfalls nicht mehr hin. Sein Ehrgeiz für Deutschland glich mehr und mehr dem Ehrgeiz eines Züchters und Rennstallbesitzers für seine Pferde. Und zum Schluss handelte Hitler wie ein jähzorniger, enttäuschter Rennstallbesitzer, der sein bestes Pferd zum Tode prügeln lässt, weil es nicht imstande gewesen ist, das Derby zu gewinnen. Die Vernichtung Deutschlands war das letzte Ziel, das Hitler sich setzte. Er hat es nicht ganz erreichen können, so wenig wie seine anderen Vernichtungsziele. Erreicht hat er damit, dass Deutschland sich am Ende von ihm lossagte, schneller als erhofft und auch gründlicher. 33 Jahre nach dem endgültigen Sturz Napoleons wurde in Frankreich ein neuer Napoleon zum Präsidenten der Republik gewählt. 33 Jahre nach Hitlers Selbstmord hat niemand in Deutschland auch nur die kleinste politische Außenseiterchance, der sich auf Hitler beruft und an ihn anknüpfen will. Das ist nur gut so. Weniger gut ist, dass die Erinnerung an Hitler von den älteren Deutschen verdrängt ist und dass die meisten Jüngeren rein gar nichts mehr von ihm wissen. Und noch weniger gut ist, dass viele Deutsche sich seit Hitler nicht mehr trauen, Patrioten zu sein. Denn die deutsche Geschichte ist mit Hitler nicht zu Ende. Wer das Gegenteil glaubt und sich womöglich darüber freut, weiß gar nicht, wie sehr er damit Hitlers letzten Willen erfüllt. Das war's. Das waren die Anmerkungen von Sebastian Haffner zu Hitler. Und ich glaube, gerade die letzten Sätze haben klar gemacht, dass es wichtig ist, sich dem Thema zu stellen. Komischerweise gerade heute. Ich hatte mich so intensiv diesem Thema nie stellen können, weil ich eben auch anderes zu tun hatte. Bin jetzt aber dankbar, dass mir ein guter Freund nach einem Gottesdienst dieser Tage dieses Büchlein zugesteckt hat. Und wer weiß, was daraus wird? Wer weiß, welche Erkenntnisse daraus erwachsen? Ich wünsche mir das sehr, weil ich auch gerade, indem ich dieses Buch jetzt vorgetragen habe, beim Vortragen immer wieder auch Assoziationen zu heute hatte, zum heutigen Weltgeschehen und zu gewissen Zersetzungsbewegungen von Institutionen, auch in Amerika. Und man muss wirklich allen versuchen, hier klar entgegentreten. Jetzt mag der eine oder die andere sagen, ja, ich habe ja keine Möglichkeit, das zu tun und ich will es auch nicht, ist mir viel zu anstrengend, außerdem will ich auch nichts riskieren. Oder wie jetzt kürzlich im Fernsehen wurde eine Frau in Ostdeutschland interviewt, die gesagt hat, naja, jetzt wähle ich mal die AfD und wenn das nichts wird, kann man ja das immer noch ändern. Ja, da dachte ich mir, gute Frau, so einfach ist es nun halt nicht. Ja, also einmal so wählen und dann so nach dem Motto, heute probiere ich diesen Metzger aus und morgen einen anderen Metzger. So einfach geht es in der Politik nicht. Und deshalb meine ich, ist es schon gut, aufgrund dieses Beitrags jetzt auf meinem Podcast für sich die Lehren daraus zu ziehen. Und es ist nicht so, dass wir keine Wahl haben. Wir haben die Wahl. Wir haben eine Wahlstimme. Das ist das Recht jedes Deutschen und jeder Deutschen, hier eine klare Kante zu zeigen. Und das gilt natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, wo ihr mir ja auch zuhört. Mittlerweile in allen Kontinenten dieser Erde. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Morgen ist dann wieder was Neues dran. Bis dahin und bleibt behütet.